Hallo liebe Leute, willkommen bei Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Heute mal nur mit Matze.
Servus.
Und natürlich den tollen Micha. Banks ist heute beim Fahren flüchtig. Nein, also Banks ist geschmolzen, war die letzten zwei Tage einfach zu warm. Wir haben sie jetzt erst wieder aufgewischt, in den Eisschrank gepackt und warten jetzt, bis sie dann wieder fertig ist. Ich denke mal, nächste Folge können wir sie aus dem Eisfach lassen, dann sollte das wieder gehen.
Ja, ein kleines bisschen Kaffeebohnen zermahlen und Matcha dazufügen, dann ist er auch wieder fit, ne? Ist er koffeiniert.
Also falls ihr nächste Woche fragen sollte, warum sie grün ist, das war zu viel Tee. Ja. Nein, nächste Woche haben wir außerdem einen Gast dabei. Das ist dann unsere Redakteurin Alea, die wird euch was Tolles Neues vorstellen. Da könnt ihr jetzt schon mal gespannt sein, seid mal ein bisschen neugierig. Und mit ein bisschen Glück holen wir nächste Woche dann übrigens auch tatsächlich endlich das 300 Special-Folgen-Dingsbums nach, was ich halt, wozu ich momentan leider noch nicht gekommen bin. Oh Mann. Aber vielleicht auch erst, wenn die 400. Folge kommt. Also da muss ich halt nochmal gucken.
Jo.
Ah, es ist fürchterlich momentan. So viel zu tun.
Ach Gott, es gibt Schlimmeres. Hoffe ich doch.
Ja, und ich glaube, schlimmer wäre es, wenn wir der japanische Premierminister wären.
Oh, ja, ich glaube, das wäre wirklich schlimmer.
Ja. Eieiei. Der hatte keine gute Woche. Ich meine, wann hat er das letzte Mal eine gute Woche gehabt? Seien wir jetzt mal ehrlich.
Puh. Hat er schon mal eine gute Woche?
Ja, bei seiner Wahl.
Okay, ja, das stimmt allerdings.
Also es ist so, es gibt mal wieder neue Umfragewerte und naja, sie sind halt auf einem historischen Tiefpunkt, das hatten wir ja letzte Woche schon. Aber jetzt hat dann eine Nachrichtenagentur, und zwar Kyodo News, mal genau nachgefragt und wollte mal wissen, sag mal Leute, wie schaut das eigentlich aus? Seid ihr der Meinung, dass sich der Premierminister im September zur Wahl der Parteiführung der LDP stellen soll? Da sagten halt nur 10,4%, ja, der Rest, also sprich 90 und ein paar zerquetschte, nö, bitte nicht. Grund ist, man vertraut einfach der Regierung nicht mehr. Na, wer hätte das erwartet?
Ja, das Vertrauen ist natürlich total weg, aber es zeigt sich auch deutlich, dass sich das nicht nur auf die LDP, sondern auch wirklich auf den Mann an der Spitze konzentriert,
ja.
Ne?
Ja.
Die machen ihn dafür verantwortlich und er ist ja auch in gewisser Weise mitverantwortlich.
Ich würde sagen, er ist sogar vollverantwortlich. Also man nimmt ihn halt sehr, sehr übel, wie er mit dem Spendenskandal umgegangen ist. Man nimmt ihn sehr, sehr übel, wie er mit dem Skandal um die eine Glaubenssekte-Dingsbums da umgegangen ist. Ja. Man nimmt ihn sehr übel, wie er mit der Beerdigung von Shinzo Abe umgegangen ist. Man macht ihn für die wirtschaftlichen, ich sag mal, harten Zeiten gerade sehr stark verantwortlich. Und man ist halt der Meinung, ja, sorry, wir brauchen jetzt jemand, der führt und nicht jemand, der ja im Prinzip den Duckmann spielt und sich nach Umfragewerte richtet.
Er beschwichtigt schon mehr, als er was anderes macht, ne?
Trotz allem hat er diese Woche seine Kandidatur angekündigt und hat gleichzeitig Maßnahmen gegen die Inflation angekündigt, darunter eben, dass die Strom- und Gaspreisbremse verlängert wird und ja, es soll dann halt noch ein Maßnahmenpaket ausgearbeitet werden. Also genau genommen wieder das Übliche, was bei der LDP bekanntlich im Volkssport ist. Oh, die Umfragewerte sind schlecht, wir nehmen mal Geld in die Hand.
Ja, aber ich finde es schon Hammer, dass trotz dieser ziemlich eindeutigen Stimmung gegen ihn von ihm nichts weiterkommt, als ich will weitermachen und hier sind die üblichen Maßnahmen. Also auf jeden Fall. Durchhaltevermögen hat er. Also ich hätte da keinen Bock mehr, wenn ich sehe, wie das aussieht da.
Nee, da hätte ich auch keine Lust mehr. Und ich meine, er kriegt ja auch immer mehr Feuer, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also zum Beispiel hat Yoshihide Suga, also der Ex-Premierminister, jetzt erstmal ganz kräftig ausgeholt und sagte halt auch, er sollte lieber auf eine Kandidatur verzichten und es ist ein absoluter Fehler, wie er mit der mit dem Spendenskandal umgegangen ist. Und naja, also ich würde sagen, das Feuer wird halt immer größer. Also er hat immer weniger Rückhalt in der eigenen Partei.
Ja, ich meine, da kann man natürlich sich drüber aufregen, dass Suga sich darum beschwert, der genauso ein Teil des Problems immer war wie alle anderen Politiker der LDP, die da weggeguckt haben mit dem Spendenskandal, ne? Aber na, es ändert halt nichts daran, dass viele Teile seiner eigenen Partei ihn nicht unterstützen, den Kishida, ne?
Ja, aber man muss auch noch was dazu sagen. Ich meine, er ist ja tatsächlich im Prinzip nur gewählt worden, weil er sehr viel Rückhalt damals in der Partei hatte. Ja. Es gab ja noch einen anderen Kandidaten, nämlich den Taro Kono, der wiederum bei der Bevölkerung irrsinnig beliebt war.
Ja, ja.
Und den hat man ja aufs Abstellgleis gestellt. Man hat ihn halt zum Digitalminister gemacht. Ich meine, das ist so ungefähr der schlimmste Posten, den man, glaube ich, in der japanischen Regierung haben kann, neben demjenigen Irren, der die Reißzwecken zählen muss. Und ich glaube tatsächlich, dass viele sich jetzt auch noch wünschen, dass Kono den Job übernommen hätte, weil der ist auch um einiges charismatischer, das muss man ehrlich sagen. Aber Kono gilt halt als Außenseiter in der Partei, auch wenn er ein alter Hase ist. Aber naja, er ist halt der absolute Außenseiter. Weil viele befürchten halt, dass er sich nicht nach den Fraktionen richtet, so wie Kishida das macht, sondern dass er halt eben seine eigene Politik betreibt, so wie es ja eigentlich auch sein sollte. Na, jedenfalls ist es halt so, dass Kono jetzt angekündigt hat, naja, wisst ihr was, ich stelle mich jetzt einfach auch zur Wahl. Und dieses Jahr könnte das anders sein, weil man weiß, Kono ist beliebt in der Bevölkerung. Das heißt, die Chancen, dass sehr viele sich für ihn entscheiden, auch wenn er der Außenseiter ist, einfach nur um, ich sag jetzt mal, die Menschen zu beruhigen, ja, die sind groß.
Ja, besonders auch, weil es nicht so viele interessante Kandidaten gibt. Nichts wirklich groß vielversprechendes, ne? Das ist natürlich traurig eigentlich, ne? Aber für Kono ist das eine Chance möglicherweise.
Definitiv. Also ich glaube, das wäre für Japan noch gar nicht so schlecht. Einfach mal jemanden zu haben, der sich halt, ja, wie soll ich sagen, komplett eben von der ganzen Fraktionsscheiß löst und einfach sein Ding durchzieht.
Ah, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Weil ist ja alles miteinander verwurstelt, ne, in so Politik. Du musst irgendjemand zufriedenstellen, um irgendetwas durchzusetzen. Du kannst nicht einfach sagen, ich möchte das anstellen und dann sind halt Leute, die dann sagen, ja, wir können das für dich durchsetzen, wenn du uns für uns das und das machst, ne?
Also,
ja, musst natürlich der Diplomat sein und muss immer Kompromisse eingehen, aber trotzdem besser als beschwichtigen die ganze Zeit.
Richtig, es gibt allerdings noch einen, der sich jetzt in Position gebracht hat. Und zwar ist das der ehemalige LDP-Generalsekretär Shigeru Ishiba. Er war auch mal Verteidigungsminister. Und auch er möchte kandidieren. Auch er gilt eigentlich als relativ beliebt tatsächlich. Allerdings auch mehr in der Partei als bei der Bevölkerung. Aber trotzdem, er bringt sich halt auch schon in Stellung. Das heißt, der Gegenwind für Kishida wird immer größer. Und jetzt haben sich halt zwei absolute Schwergewichte dahingesetzt. Was halt bedeutet Postmahlzeit.
Ja,
also ich glaube nicht, dass Kishida die Wahlen übersteht.
Sieht auf jeden Fall nicht danach aus im Moment.
Ja. Tatsächlich ist die Frage, wie ist die Stimmung in der Partei? Das wird wirklich sehr, sehr spannend werden. Ob man tatsächlich jetzt eher so nach dem Motto, wir müssen jetzt einfach erstmal unseren Ruf wiederherstellen, dann wird wahrscheinlich Kono definitiv gewinnen. Wenn man jetzt halt sagt, naja, wir möchten halt eben doch so, dass es einigermaßen also so weiterläuft, aber besser, ein bisschen besser wird vielleicht von der Meinung her, dann könnte tatsächlich ehemalige Verteidigungsminister gewinnen. Also es wird dieses Jahr ein sehr spannendes Rennen. Ich bin mal gespannt, was sich noch alles ausstellt, weil da wird garantiert noch einer oder zwei kommen.
Ja, ja. Die LDP, genug Unterhaltung für jedermann.
Ach, ja, ich meine, Spaß ist immer trotzdem lacht, ne? Also, das muss man mal wirklich so sehen. Das ist so, Politik kann nüchtern sein, aber wenn man das so aus dem Winkel eines, ich sag mal, die parteiinterne Machtkämpfe einfach verfolgt, ist besser als Wrestling.
Ja, okay, aber wir haben auch den Vorteil, dass wir da außen vor sind, ne? Das ist wie eine Lawine sich anschauen, während man auf der anderen Seite des Berges sitzt, ne? Oder auf einem anderen Berg.
Ja, gut,
die Leute, die am Fuß des Berges sind, ne, die sehen das anders.
Das ist schon richtig, aber wir haben unsere eigene Lawine, von daher.
Ja, ja, passt.
Wollte ich gerade sagen. So, und dann gibt es noch eine Sache, wo man der Regierung überhaupt nicht vertraut. Das sind nämlich die Maßnahmen, die die sinkende Geburtenrate aufhalten soll. Auch da sagt eigentlich die Mehrheit der Japaner, nein. Tatsächlich in einer landesweiten Umfrage haben nur 2% der Befragten angegeben, ja, das wird schon funktionieren. 7% waren sich unsicher und der gesamte andere Rest, also 91%, das wird nix.
Ja, ich meine,
das ist niederschmetternd, wenn man ehrlich ist, weil das ist eine eindeutige Mehrheit.
Das ist aber zu erwarten, weil die letzten Jahre, wo das zu einem politischen Thema gemacht wurde, da ist es nicht so, dass das Problem nicht davor schon existiert war. Aber es war eher ein Experten-Thema, ne? Und dann jetzt wird es ein Wahlkampfthema. Seitdem sind alle Maßnahmen, die die japanische Regierung gemacht hat, ein Witz gewesen.
Könnte man so sagen, ja. Vorsichtig ausgedrückt. Mhm.
Und deswegen, die Bevölkerung glaubt nicht an Maßnahmen, was das angeht, weil die Regierung schmeißt halt Maßnahmen um sich. Wenn wir es aufzählen, waren es mindestens ein halbes Dutzend in den letzten paar Jahren. Ne? Aber da ändert sich nicht wirklich was draus.
Nein, das Problem ist halt einfach auch, dass viele sagen, liebe Regierung, es hilft doch nicht einfach mehr Betreuungsplätze im Kindergarten zu schaffen, weil wir haben das Personal gar nicht. Also niemand weiß, wie sollen die Kinder denn bitte da betreut werden, sondern es muss sich halt grundlegend was ändern. Und anders als halt viele der konservativen Politiker, die ja nun mal die Politik in Japan bestimmen, ist das Volk halt alles andere als konservativ. Die meisten sind eher aufgeschlossen. Und ich sag mal, in Japan ändert sich halt gesellschaftlich auch einiges, aber die Politik kommt da halt nicht mit. Und solange die nicht mitkommt, befindet man sich immer in solchen Zwängen drin. Dadurch wird es aber nicht besser. Also zum Beispiel Thema Gleichberechtigung. Es ist halt für eine Frau wahnsinnig schwierig, wenn sie eben halt ein Kind in die Welt setzt, zum Beispiel wieder einen Job zu finden in Japan. Sowas muss sich ändern. Dann ist auch die Bereitschaft da. Aber solange sich daran nichts ändert, wird die Bereitschaft minimal bleiben. So einfach ist das.
Ja, aber auch das, ich frage mich gerade, ob das genug ändern würde, um den Trend wirklich umzukehren. Glaube ich nämlich nicht dran.
Nein, bei Weitem nicht.
Selbst in Ländern auf der Welt, wo wir so ziemlich das beste mögliche für einen modernen Staat haben, ne? Wie zum Beispiel unseren skandinavischen Nachbarn im Norden, ne? Die sehr hohe Zufriedenheit haben und sehr gute Betreuung von Kindern und alles Mögliche, ne? Die fantastisch sind in der Hinsicht, die ein Vorbild für uns alle wären. Die haben nicht unbedingt deswegen eine Geburtenrate, die über 2 ist, also die Ausgleich wird. Also die Bevölkerung wird sinken, egal wie gut du bist. Ne? Das ist einfach so ein Ding der modernen Welt. Und ja, ich frage mich nur, wo irgendwie das, wie kann man das berechnen? Wann das sich einpegelt, wann können wir damit rechnen, dass die japanische Gesellschaft da mal ein bisschen mehr Ruhe hat, was das angeht. Sagen wir mal auch selbst, wenn sie die besten Maßnahmen aller Zeiten jetzt einführen würden, würden sie auf jeden Fall nicht Ruhe haben. Ne? Das wird trotzdem immer noch sinken, die Bevölkerungszahl. Das kann man nicht aufhalten.
Das wird man auch nicht aufhalten und 2030, ab da ist es eh nicht mehr aufzuhalten. Und die Maßnahmen jetzt mehr Kindergärtenplätze und mehr kostenlose Universitätsgedöns und so weiter, das wird alles garantiert nicht helfen. Das ist von vornherein ganz klar. Und das, wenn man einfach mal ein bisschen weiterdenken würde als bis zur nächsten Kaffeekanne oder bis zum nächsten Lobbyisten oder so, dann würde man das auch in der Politik merken, dass das nicht ausreicht. Das sagen auch alle Experten in Japan. Leute, das wird nichts, das reicht nicht aus. Das ist viel zu wenig, was ihr da veranstaltet. Und vor allen Dingen, ihr packt nicht das Problem bei der Wurzel. Man sagt ja auch zum Beispiel, oder in der Politik geht man ja davon aus, ja, die niedrige Heiratsrate liegt halt, ist der Grund dafür und deswegen müssen wir jetzt irgendwie eigene Apps auf den Markt schmeißen. Ja, das ist ja alles eine nette Idee, aber die meisten wollen einfach nicht heiraten, nicht weil das so teuer ist oder weil sie keinen finden oder so. Nein, weil man halt gerade als Frau die Befürchtung hat, man ist dann auf einmal das Heimchen am Herd und das möchten viele halt nicht. Also es muss sich gesellschaftlich was ändern. Ja. Und solange das nicht der Fall ist, bringt keine Maßnahme der Welt etwas.
Das stimmt. Also das ist ein kompliziertes Thema, das wahrscheinlich zu kompliziert ist für die Politik. Ne? Das ist eine Expertensache, ja?
Ja.
Und das ist halt auch das, da wo die Geister sich scheiden, weil die Politik hört ja nicht wirklich so oft auf die Experten.
Das ist das Problem. Weil Experten, ihr könnt doch nicht irgendwas besser wissen. Nein, das geht doch nicht. Nein, es ist eine Katastrophe, ganz ehrlich. Aber gut, sonst ist es weitermachen, was soll's. So, weitere schlechte Nachrichten für den Premierminister. Leider blöderweise auch für die japanische Bevölkerung, denn der Yen ist mittlerweile auf den Stand von 1986 gestürzt. Er dotierte am Mittwoch bei 160,63 Yen gegenüber den Dollar. Und das tut weh.
Ja, besonders wir sind nicht mehr in 1986, wo viele Japaner sehr viel Geld in der Tasche hatten, ne? Und Überschuss an Sachen, die sie ausgeben konnten und die Wirtschaft angekurbelt haben ohne Ende in der Bubble. Das sieht jetzt anders aus und das ist überhaupt nicht gut mit dem Yen-Ding. Okay, für viele Sachen in Japan ist es nicht gut. Für Leute, die dort einkaufen, ist es fantastisch.
Ja, also für Touristen aus dem Ausland ist es wirklich wunderbar. Oder wenn ihr halt jetzt gerade so einen Einkaufsservice in Japan benutzt, ihr spart wirklich irrsinnig viel Geld. Aber ich meine, dass der Yen dieses Jahr bereits um 12% abgefallen ist, das tut, wenn man in Japan lebt, weh.
Ja.
Weil Preise steigen. Die aktuellen Daten aus Tokio zeigen, dass die Kerninflation extrem gestiegen ist im Juni. Und das Tokio ist ja immer so ein Indikator für das gesamte Land. Deswegen, wenn die offiziellen Zahlen für ganz Japan kommen, werden die nicht gut aussehen. Hm. Es bremst natürlich logischerweise die Einkaufsliste der Japaner, weil man hat einfach kein Geld mehr. Und dann gibt es da noch eine Kleinigkeit, das vergisst man immer so ganz gerne. Es gibt auch in Japan Menschen, die halt zum Beispiel nicht arbeiten können oder eben in der Regel eigentlich nicht können oder nichts finden oder wie auch immer. Also die Sozialhilfe bekommen und für die ist es richtig übel. Das Problem ist, diese Gruppe wird komplett von der Regierung ignoriert, gnadenlos.
Ja, ich meine, wir kennen das Problem, ne? Die LDP, die inszeniert sich als die Wirtschaftspartei, ne? Und wenn du nicht zur Wirtschaft beiträgst, ne, dann gucken wir nicht. Aber die machen oft Fehler bei dir, diese Einschätzung von sich selbst als Wirtschaftspartei. Die vergeigen eine Menge wirtschaftlich. Achten auch nicht darauf, dass Leute, auch wenn sie Sozialgeld bekommen, trotzdem in die Wirtschaft mit einzahlen, weil sie dort natürlich Sachen kaufen, ne?
Richtig. Ja, es ist eine Katastrophe eigentlich. Ich weiß, momentan ist so politisch allgemein der Hang da, man kloppt halt auf die Menschen, die eh nichts haben, ein, damit man sich dann oder nicht zeigen muss, man hat für die wirklichen Probleme gar keine Lösung. Das ist so ein Volkssport, den gerade alle Parteien weltweit übrigens haben.
Ja.
Ich meine, sagen wir mal ehrlich, hier unsere CDU ist auch nicht besser. Das Problem ist halt, was man eben einfach vergisst, erstens, es sind auch Menschen und zweitens, ja, das Geld, was sie bekommen, wandert in die Wirtschaft. Aber trotz allem hat man jetzt erstmal, weil man ja die Geburtenrate anheben möchte, die Sozialhilfe gekürzt, weil irgendwo muss das Geld ja herkommen. Das war natürlich eine grandiose Idee, gerade zu so einer Zeit. Und das Problem ist halt, die Preise steigen immer weiter und die Menschen wissen langsam nicht mehr, wie sie überleben sollen. Und es betrifft diese Gruppe natürlich ganz besonders, aber guckt man eine Ebene höher, hat man dann zum Beispiel nur die Teilzeitarbeitnehmer, die sind auch extrem hart betroffen. Und guckt man dann noch eine Gruppe höher, sprich die Vollzeitarbeitnehmer, die sind ja auch mittlerweile betroffen. Also man, ja im Prinzip, es trifft halt alle, aber ja irgendwie passiert halt nichts.
Ja, das ist echt schlimm, dass es Japan da doppelt gemoppelt trifft, ne? Weil die steigenden Preise weltweit, weil es ist ja noch nicht vorbei mit Inflation und wirtschaftlichen Problemen, ne, auf der Welt. Mhm. Plus natürlich dann der Fall vom Yen. Das macht die Importe nochmal extra teuer, ne? Es ist teuer generell und teurer geworden, wird andauernd teuer. Der Yen vergeigt es ja dann nochmal extra und Japan muss viel importieren. Also Japan kann nicht allzu wirklich viel an der wirtschaftlichen Misere der Welt ändern oder an der Inflation. Aber beim Yen könnten sie doch theoretisch ein bisschen was machen, oder?
Ja, sie könnten die Zinsen erhöhen. Und es wird mittlerweile erwartet, jeder Experte, dass die Zentralbank bald die Zinsen erhöhen wird. Das könnte das Ganze ein bisschen stabilisieren. Problem ist, wenn sich die Zinsen erhöhen, zahlt Japan automatisch mehr für seine Schulden.
Ja.
Das ist halt auch so ein blöder Kreislauf, weil klar, vorher war das Geld günstig, man hat halt Schulden gemacht ohne Ende und der Schuldenberg ist ja wirklich riesig. Aber trotzdem ist es halt so, dass die Leute halt dann mehr Steuergelder halt abdrücken müssen.
Ja, und wenn die Regierung nicht so viel Geld hat, weil sie halt ihre Schulden und Devisen abzahlen muss, dann gehen auch garantiert nicht die Sozialleistungen wieder hoch.
Nein, die bleiben definitiv unten, da wird man ja noch mehr kürzen.
Das ist eine blöde Situation.
Ja, definitiv. Ich schreibe gerade einen Artikel über das Thema, das ist echt hart, wenn man das so teilweise mitbekommt. Ich habe da zwei Leute, mit denen ich mich gerade darüber unterhalte. Die sind halt in Japan betroffen und oh weia. Also nee, das ist echt heftig. Ja, und dann gibt es ja noch ein anderes Problem, denn das Grundnahrungsmittel Reis wird in Japan immer teurer. Klar, auch von der Inflation betroffen, aber daran ist vor allem der Tourismusboom und die Hitze schuld, denn die Hitze hat dafür gesorgt, dass die Ernte letztes Jahr nicht so doll ausgefallen ist. Und der Tourismusboom sorgt natürlich dafür, dass, ich meine, man hat auf einmal 3 Millionen hungrige Mäuler mehr, die müssen auch irgendwie gestopft werden. Und viele, die nach Japan reisen, wollen natürlich unbedingt japanisches Essen essen, ist auch irgendwo verständlich. Und da gehört immer Reis dazu. So, und das Ganze sorgt halt dafür, Angebot wird immer größer, also werden die Preise logischerweise dann teurer, wenn auch eben die Reisernte nicht so gut war. Und letztes Jahr hatte Japan eine Rekordhitze. Und es wurden 91 Tonnen weniger Reis als im Vorjahr geerntet, nämlich 6,61 Millionen Tonnen. Und je nachdem, wie das in diesem Jahr ausfällt, wird das nicht ganz so toll, wenn ich ehrlich bin. Also man rechnet aktuell mit 6,69 Millionen Tonnen Ernte. Problem ist, wie gesagt, wenn es eben keine großartige Hitzewelle oder so gibt, ja, jetzt kommen wir dann zur japanischen Meteorologischen Agentur. Die hat nämlich Rekordhitze für dieses Jahr prognostiziert.
Oh ja, das ist natürlich blöd, besonders weil, klar, du kannst Reis importieren, aber wir haben es ja davor gesagt, ne, das kommt nochmal extra teuer.
Richtig. Das ändert nichts am Preis.
Nee, ändert nichts.
Tja, und das ist natürlich doof, weil Reis ist nun mal das gute Nahrungsmittel, war bisher auch immer recht günstig, konnte man sich eigentlich einigermaßen gut ernähren von, ist klar, jetzt auch nicht unbedingt die beste Alternative für den Teller, aber man konnte sich trotzdem gut von ernähren. Und doof gelaufen.
Puh. Ja, ich meine, aber das Reisproblem besteht ja schon länger, ne? Das ist jetzt halt nur eine Kombination von Faktoren, die es dem so richtig schön das Fass zum Überlaufen bringt. Ja.
Also aktuell ist der Durchschnittspreis für 5 Kilogramm Reis bei 1.978 Yen, also 11,53 Euro umgerechnet. Und das ist der höchste Stand der letzten 2 Jahre. Das hört sich vielleicht nicht so viel an, aber wenn man halt in Japan lebt und eh mit den hohen Kosten zu kämpfen hat, dann ist das schon eine ganze Ecke.
Ja, du, erinnere mich nicht dran. Ich kann mich erinnern, wo 10 Kilo so viel gekostet habe.
Mhm. Gut, auf der anderen Seite ist es natürlich so, die Touristen spülen ja auch ordentlich Geld rein.
Ja.
Besonders, wenn es um Duty-Free geht. Denn der Umsatz rein nur von Duty-Free, also zollfreien Verkäufen in den japanischen Kaufhäusern, ist förmlich explodiert. Der liegt nämlich tatsächlich mittlerweile um das 3,3-fache gegenüber dem Vorjahr. Und die Einnahmen beliefen sich auf insgesamt 71,8 Milliarden Yen. Das sind 420 Millionen Euro circa umgerechnet. Und das ist also wirklich holla, die Waldfee. Besonders übrigens natürlich wie immer chinesische Touristen, die kaufen einfach wie bekloppt. Aber die Kaufluft ist, Lust ist halt allgemein extrem hoch. Vor allen Dingen Luxusartikel gehen unheimlich gut.
Sag mal, ich kann mich so nicht so hundertprozentig erinnern, aber hatte die Regierung nicht irgendwas gesagt von wegen, ja, Duty Free können wir nicht einfach so ohne Einschränkungen lassen für jedermann, dass sie dass alle holen können, was sie wollen und so viel, wie sie wollen.
Ja, das ist das Problem. Sie wollen den kommerziellen Weiterverkauf natürlich verhindern. Deswegen werden demnächst auch Kontrollen und so weiter eingeführt. Richtig, das hatten wir ja auch schon besprochen im Podcast. Aber das wird wahrscheinlich die Kauflust nicht bremsen. Also vielleicht nur bei denen, die halt eben das Ganze gewerblich machen. Aber ansonsten, der Otto-Normalverbraucher wird sich in Japan weiter bekloppt kaufen.
Meine Güte.
Ja, und das ist halt das eine Problem, was ich halt sehe. Man hat mit der Inflation zu kämpfen, also die Bevölkerung in Japan, den Touristen geht's halt gut. Das heißt, es kommt ja trotzdem Geld rein für die Wirtschaft. Die Regierung sieht das, sagt, ja, ist doch alles super, läuft, ne, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann vergisst man halt immer so ein bisschen, hallo, da ist noch eine Bevölkerung, die kann den Yen nicht mal eben umtauschen. Die muss mit dem Yen nämlich leben im Land. Und das Problem ist halt, jetzt wurden halt erst Maßnahmen angekündigt, nachdem man wieder gemerkt hat, oh, meine Umfragewerte gehen kaputt. Davor spielt das keine Rolle, da hat man ja sogar die Strompreisbremse und so weiter nach und nach runtergefahren, was logischerweise die Inflation nach oben getrieben hat, ist ja auch irgendwo klar. Und ich finde das eigentlich ehrlich gesagt so bezeichnend, dass man halt erst, es muss immer erst was passieren, damit eine Reaktion kommt. Ansonsten würde null Maßnahmen unternommen werden.
Ja, ist halt sehr reaktionär so, diese Politik, ne? Aber das ist auch, ja, ist etwas, was man sehr oft sieht, ne? Wenn kein Druck da ist, dann passiert nicht. Und ja, eigentlich sollte der Druck passieren, wenn du dir das durchrechnest, ne? Aber ich glaube, so denkt ein Politiker nicht, so denkt ein Experte.
Ja, das ist das Problem dran. Es wäre mal schön, wenn die Politiker so denken würden.
Ja, so ein bisschen vorausschauend wäre hilfreich. Aber ja, okay, jetzt reagieren sie zumindest. Jetzt wollen sie Regeln einführen, um die steuerfreien Einkäufe zu verschärfen. Ne?
Ja, und das, wie gesagt, sind ja auch Maßnahmen angekündigt, was die Inflation angeht. Wie gesagt, was es ist, das wissen wir noch nicht. Das wird erst jetzt demnächst bekannt gegeben. Ich bin mal gespannt, ob das wieder so ein Rohrkrepierer wird oder ob es denn auch mal funktioniert zur Abwechslung. Man hat ja gesagt, okay, wir senken jetzt erstmal die Einkommensteuer um 250 Euro, aber das ist auch nur so ein Huhu, das ist ein heißer Stein, Huhu, ich habe einen Tropfen, yay.
Ja, das ist ja nur eine einmalige Sache dann, ne?
Ja, ja. Und die Preise steigen und steigen und steigen. Hip, hip, hurra. Also gut ist es definitiv nicht. Das Problem ist nämlich, man vergisst immer so ein bisschen, ja, wir haben da auch noch so kleine Firmen zum Beispiel, die extrem damit zu kämpfen haben, dass der Yen halt immer mehr am Wert verliert und da greift man halt nicht ein und das ist eben falsch.
Ja, die haben nichts davon, wenn du auf die Duty-Free-Sachen auf einmal Vollpreis und Steuer drauf machst, Verbrauchssteuer, da sehe die nichts davon. Also die Pläne der Regierung, die können die, ja, kümmern die nicht. Die hätten gerne andere Pläne von der Regierung, sehen aber nichts.
Ja, auch allgemein die Pläne, was die Inflationsbekämpfung angeht, davon werden sie auch nicht viel haben. Ja. Das ist halt das Problem. Das ist immer so, man sagt immer, oder man stürzt sich immer dann gerne auf die großen Unternehmen. Ja, aber die großen Unternehmen haben es allgemein ein bisschen leichter. Weil sie sind groß und das heißt, sie haben doch schon ein bisschen mehr in der Hinterhand, um auch mal durchstrecken und so weiter zu überleben.
Ja.
Das haben kleine Unternehmen nicht. Und was kleine Unternehmen auch nicht haben, ist eine Möglichkeit, sich sehr lange gegen Kundenbelästigung durchzusetzen, denn diese Kundenbelästigung, oder sagen wir, nennen wir ihn mal liebevoll jetzt einfach Kundenterror, bringt nämlich kleine Unternehmen Japan immer mehr an ihre Grenzen. Das, wer hat ja schon mal gesagt oder erklärt, Kundenbelästigung ist ein riesen Problem mittlerweile in Japan. Also man muss sich das so vorstellen, der Kunde ist zwar König, aber er benimmt sich leider wie ein Tyrann.
Ja.
Vorsichtig ausgedrückt. Das endet in Belästigung der Angestellten, in Gewalt gegen die gegen Angestellten, in Mobbing gegen die Angestellten, in Stalking, logischerweise auch manchmal sexuelle Übergriffe. Also man hat so das Gesamtpaket. Es ist seit Jahren ein Problem. Mittlerweile rückt es aber immer mehr in die Öffentlichkeit. Denn es nimmt einfach Überhang und seitdem jetzt die Gesundheitsbranche das erste Mal richtig laut geklagt hat, seitdem haben das dann auch die japanischen Medien gemerkt, oh, da gibt's ja ein Problem, na sowas. Und den Fokus halt ein bisschen darauf geschoben. Was aber, wie gesagt, der Fall ist, gerade kleine Unternehmen haben da ein riesen Problem mit, weil es sind halt Ruf- oder Finanzschäden, die man abwenden muss und das können sie sich einfach schlicht und ergreifend nicht leisten. Sony als Beispiel, so als Big Player, da ist es kein Problem. Ich meine, wie viele Leute fluchen täglich über die PlayStation, das juckt die ja auch nicht.
Ja, ja,
wenn aber du bist halt so ein kleines Restaurant und hat einen ziemlich nervigen Kunden, dann kann man dicht machen, was übrigens in Japan auch schon vorgekommen ist.
Ja, das ist nachvollziehbar, weißt du, wenn du auf jeden sozusagen, auf jede positive Bewertung durch Kunden angewiesen bist, ne, dann sieht das komplett anders aus, als wenn du ein großer Laden bist, wo, wenn dann halt 100 von 10.000 Bewertungen mies sind, okay, ne, ich meine, wen juckt's, ne, aber bei einem kleinen Rahmenrestaurant und so, ne, wenn auf einmal zwei, drei Leute daherkommen, die dich nur schlecht machen, überall, bei jedermann, dann kann das katastrophal sein.
Also ein Beispiel ist ein Rahmenrestaurant in Mito. Die hatte im Frühjahr 2022 mit einem sehr unangenehmen Kunden zu kämpfen. Der hat halt Rahmen bestellt und bestellte alle zwei Minuten eine zusätzliche Beilage aus gehackten Zwiebeln. Problem war bloß, er verließ das Lokal, ohne das Essen überhaupt angerührt zu haben und hinterließ eine Schüssel voller Zwiebeln, logischerweise, weil er hat ja halt immer wieder welche dazugeordert. Irgendwann kehrte er halt zurück und wollte das ganze Spiel nochmal durchspielen, nur wurde er dann erkannt und man hat halt gesagt, nee, tut mir leid, aber zusätzliche Beilage kriegen sie nicht. Und naja, der Mann verschüttete dann halt Gewürze und so ein paar Zahnstocher in die Suppe und so weiter. Daraufhin bekam er halt Hausverbot. So, das Ding ist, er kam halt im März letzten Jahres dann zurück, um das Ganze nochmal fortzusetzen, woraufhin die Polizei gerufen wurde, die den Mann dann verwarnt hat. Tja, und das endete dann in Beschimpfung, Bedrohung, Belästigung und so weiter. Also er rief mindestens 20 Mal am Tag im Restaurant an, drohte dem Personal es zu töten oder halt gleich den Laden in Brand zu setzen. Was dazu geführt hat, dass viele Angestellte gesagt haben, nee, also sorry, wir können ja nicht mehr arbeiten, das ist zu viel und haben halt gekündigt. Ergebnis, ja. Tja, jetzt ist das ganze Ding halt zu. Man konnte den Betrieb so nicht mehr aufrechterhalten. Man hat auch keine neuen Mitarbeiter gefunden. Und das einzig nur wegen einpöbelnden und völlig durchdrehenden Kunden, der übrigens auch vom Gericht schon verurteilt wurde. Das war im Januar dieses Jahres. Er musste 582 Euro Geldstrafe zahlen, aber das hat dem Restaurantleiter auch nicht geholfen. Nee. Denn das ist halt zu. Noch ein trauriges Beispiel ist ein Badehaus in Zama. Da, glaube ich, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Das hatte damit wiederholt mit pöbelnden Kunden zu kämpfen, Diebstähle und es wurde einfach Müll auf den ihren Gelände gekippt ohne Ende. Und das Badehaus hat nach 57 Jahren am 30. Mai geschlossen, was wahnsinnig schade war, weil alle, die das Badehaus kannten, in der Nachbarschaft zum Beispiel, haben das Haus dafür geschätzt, weil die sich unglaublich viel Mühe gegeben haben, einen tollen Kundenservice zu bieten. Aber es war halt einfach nur ein kleines Unternehmen. Und das kommt dagegen einfach nicht an.
Nee. Du kannst dich selber dagegen nicht schützen. Du brauchst den Schutz der Polizei oder du brauchst den Schutz sozusagen deiner Mitmenschen außenrum. Aber ja, das funktioniert nicht so einfach so. Die sind nicht einfach so vernetzt, dass automatisch dann jedes Mal, wenn der Störenfried die Straße entlang läuft, der Nachbar anruft und sagt, du, der Kerl ist wieder da. Es geht leider nicht immer so. Ist halt nicht so ideal, ne? Deswegen, die sind dem also ziemlich ausgeliefert.
Ja, das Problem ist ja auch, du kannst ja viel Schaden durchs Internet anrichten.
Ja.
Ja, und dass die Polizei nicht direkt eingreifen kann, wenn jetzt nicht irgendwas Heftiges passiert, ist irgendwo klar. Es gibt zwar mittlerweile Unternehmen, die halt Richtlinien gegen eben solche Kunden erlassen haben. Auch die Regierung sagt halt, nee, kommt Leute, ihr müsst da echt was tun. Wir werden jetzt hier unsere Maßnahmen mal ein bisschen, oder beziehungsweise unsere Leitfäden mal ein bisschen überarbeiten. Problem ist halt, im Gegensatz zu sexueller Belästigung und Machtmissbrauch gibt es halt keine gesetzliche Definition von diesem sogenannten Kundenmissbrauch. Schrägstrich Kundenterror oder Hari, ich habe keine Ahnung, wie das auf Japanisch heißt, es gibt da auch einen Fachbegriff für.
Ja.
Und die Definition fehlt und die muss eigentlich endlich mal geschaffen werden, um halt wirklich auch gesetzlich richtig schön auf den Tisch oder rechtlich auf den Tisch schauen zu können. Mittlerweile ist es halt so, dass sehr viele Taxiunternehmen zum Beispiel gesagt haben, okay, liebe Fahrer, ihr braucht keine Namensschilder mehr tragen. In Apotheken werden die Namensschilder auf Spitznamen mittlerweile gekürzt, also in einigen Apotheken. Und selbst Jall und Anna arbeiten zusammen und haben jetzt Maßnahmen auf den Weg gebracht. Das war gerade heute, haben sie es gemacht, um eben gegen ihr Personal gegen Kundenterror zu schützen. Mittlerweile haben sogar Bahnunternehmen schon Maßnahmen ergriffen. Die schmeißen einfach rotzfrech die Leute jetzt aus dem Zug. Das ist eine offizielle Anweisung. Und das alles in einem Land, was von Grund auf eigentlich als freundlich gilt. Das möchte ich mal kurz anmerken.
Ja, aber es gibt einen Unterschied, ne, zwischen Toleranz und gegenüber allem tolerant sein. Gegenüber allem tolerant sein ist natürlich falsch. Logisch, ne? Du darfst das Intolerante nicht tolerieren.
Ne? Nein, so meine ich das gar nicht.
Klar, logisch. Ich meine nicht, dass du das gesagt hast, ne? Aber ich bin schon der Meinung, dass egal wie freundlich und nett und lieb du bist, dass es Grenzen geben muss, sonst funktioniert das ja gar nicht.
Auf jeden Fall, also man muss die Mitarbeiter schützen. Das sowieso, insbesondere, weil dadurch ja auch, also überleg mal, du hast so einen Kerl oder eine Frau an der Backe, die sowas macht, das ist eine psychische Belastung. Und gerade die psychische Belastung verursacht oder psychische Krankheiten verursacht durch die Arbeit, hat in Japan im letzten Jahr drastisch zugenommen. Das ist jetzt auch eine offizielle Statistik, die jetzt rausgekommen ist. Und da auch sehr viel hat was damit zu tun, dass man halt mit unangenehmen Kunden zu tun hat. Und wenn du dann halt eben noch einen Chef hast, der sich sagt, nein, den Kunden, den behandeln wir weiter lieb und artig, weil erstens, du bist nur der Arbeitnehmer, du interessierst mich nicht, aber das Geld vom Kunden interessiert mich, dann ist natürlich doof. Und deswegen ist es natürlich auf jeden Fall richtig und wichtig, dass endlich was unternommen wird. Aber es ist halt eben trotzdem so, man hört ja immer von Japan, ja, die sind alle so zurückhaltend, lieb und nett und so weiter und so fort. Ja, und das ist hier das krasse Gegenbeispiel.
Ja.
Denn mittlerweile wird es tatsächlich als gesellschaftliches Problem angesehen. Und das soll was heißen.
Ja, also wir brauchen auf jeden Fall eine gesetzliche Vorlage dafür. Ja. Das muss definiert werden. Und das muss auch etwas heftiger da durchgegriffen werden. Weil wenn du dir anguckst, die Geldstrafe, die du bekommen hast, ist ein Witz im Vergleich, ne?
Ja, das Unternehmen ist pleite und super. So, kommen wir mal zum anderen Thema, denn wir haben ja noch die Sache mit der Lebensmittelverschwendung in Japan. Japan verschwendet ja irrsinnig viele Lebensmittel. Es ist ein bisschen besser geworden mittlerweile, muss man sagen. Also die Regierung arbeitet daran und vor allen Dingen auch sehr viele Unternehmen haben mittlerweile Initiativen ergriffen, um die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Interessanterweise ist es tatsächlich so, dass die Unternehmen ein offizielles Ziel der Regierung schon erreicht haben, aber bei den Privathaushalten ist das noch nicht ganz so angekommen, denn die verschwenden nämlich tatsächlich immer noch ordentlich. Und jetzt wurde das Ganze mal ausgerechnet und siehe da, Lebensmittelverschwendung in Japan verursachte 2022 wirtschaftliche Verluste in Höhe von 4 Billionen Yen, also 23,36 Milliarden Euro umgerechnet circa. Mhm. Und das ist viel. Also 2022 wurden 4,72 Millionen Tonnen genießbare Lebensmittel weggefeuert. Das ist, wie gesagt, ein Rekordtief. Aber eben, das liegt daran, weil die Unternehmen sich im Riemen gerissen haben und nicht die Bevölkerung selbst.
Ja. Gott, Japan steht da schon schlecht da, aber ganz ehrlich, im Weltvergleich sind sie immer noch ziemlich gut, was Lebensmittelverschwendung angeht. In den USA werden jährlich so etwa 31 Millionen Tonnen Nahrung in den Müll geworfen. Klar, die USA haben auch dreimal so hohe Bevölkerung, aber auch wenn du es dann umgerechnet relativ, ist trotzdem in Japan die Hälfte an Verschwendung da, ne?
Also man wollte eigentlich bis 2023 die Lebensmittelverschwendung im Vergleich zum Jahr 2000 halbieren. Das hat halt noch nicht ganz so geklappt. Wie gesagt, Lebensmittelhersteller und einschließlich Einzelhandel und Restaurants haben das Ziel allerdings tatsächlich erreicht.
Okay.
Also sie sind von 5,47 Millionen Tonnen auf 2,36 Millionen Tonnen runter. Das muss man sagen, Hut ab, das haben die wirklich gut gemacht. Bei den Haushalten, wie gesagt, da bedarf es halt noch ein bisschen Arbeit.
Ja, richtig peinlich wird es halt für ein Land, wenn du eine relativ großen Anteil der Bevölkerung hast, die sozusagen hungern müssen. Ne?
Ja.
Das ist ja nicht unbedingt in Japan der Fall. Du hast zwar viel Altersarmut zum Beispiel, aber ich glaube, massenweise, also Millionen von Leuten, die auf Essensmarken oder so angewiesen sind, ist vielleicht weniger in Japan ein Problem als in Amerika. In Amerika ist es sehr, sehr beschämend, dass die im Endeffekt für jeden, der hungern muss oder beziehungsweise auf Essmarken angewiesen ist, 9 Kilo Essen pro Monat wegschmeißen im Endeffekt. Ne?
Das ist heftig. Also ja. Ich finde das sehr heftig.
Umgerechnet. Also in Japan sieht es schon besser aus, aber man kann trotzdem da noch was reißen. Ja, das ist auf jeden Fall noch etwas, wo man besonders wirtschaftlich da was einsparen kann. Ne?
Ja.
Und das ist ja wichtig in den heutigen Zeiten.
Ja, das definitiv. Sollte auch, wie gesagt, gemacht werden. Man muss vor allem keine noch genießbaren Lebensmittel wegschmeißen. Es gibt genug Obdachlose und so weiter, an denen man das alles artig verteilen kann.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Das wäre also überhaupt kein Problem. Trotz allem, es geht zurück. Das ist halt wirklich eine gute Nachricht, muss man ehrlich sagen. Es wird halt was gemacht und es scheint zu funktionieren.
Feine Sache.
Ja, das ist wirklich ziemlich gut. So, Japan hat ja beschlossen, dass technische Praktikanten ihren Job wechseln dürfen, um dafür zu sorgen, dass halt eben der Missbrauch aufhört. Also ganz kurze Erklärung, technische Praktikanten sind Praktikanten aus dem Ausland. Das ist ein Programm, das sollte eigentlich offiziell dafür sorgen, dass eben Menschen zum Beispiel aus Entwicklungsländern nach Japan kommen, dort halt entsprechende Fähigkeiten erwerben, die sie in ihrem Land dann später nutzen können. Das Ganze wurde allerdings eher ausgenutzt, billige Arbeitskräfte aus dem Ausland zu bekommen. Und dementsprechend waren die Arbeitsbedingungen bei einigen, nicht wenigen Firmen sehr schlecht.
Ja.
So, deswegen hatte man überlegt, okay, was machen wir da jetzt? Eigentlich müssen wir das ganze System mal neu aufbauen. Und dazu gehört halt eben auch die Sache, dass eben der Jobwechsel drin ist. Und zwar, ich glaube, nach einem Jahr, wenn ich mich gerade nicht irre.
So war es geplant. Es war ja wirklich so, dass die für die 5 Jahre, die dieses Praktikum angesetzt war, erstmal in den einen Job, den sie am Anfang gewählt haben oder bekommen haben, festsetzen, ne?
Genau. So, und es ist eigentlich wirklich eine gute Sache, das muss man ehrlich sagen. Und es ist halt so, dass das Ganze nur dazu führt, dass das jetzt eine Megadiskussion gerade auf dem Land gibt. Man hat jetzt nämlich die ganz große Panik, dass sehr, sehr viele einfach den Job wechseln und in die Stadt abwandern, weil auch da werden sie ein bisschen besser bezahlt. Und das ist gerade für die Landwirtschaft ganz schön blöd.
Mm. Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, mein Mitleid hält sich ein bisschen in Grenzen. Du könntest auch als Landwirt dann halt einfach es etwas attraktiver machen für deinen technischen Praktikant. Klar, nicht überall in der Landwirtschaft kann man sich das leisten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Großteil sich das leisten könnte. Die Landwirtschaft ist nicht unbedingt ein Bereich, die total vor die Hunde geht. Obwohl, so gut geht's ihr in Japan nicht, ne? Also,
nee, der Landwirtschaft geht's definitiv nicht gut.
Nee, also da geht's nicht so gut. Also unserer geht's besser im Vergleich, ne?
Ja, angeblich ja auch nicht. Die hat ja auch gerade gefordert, das reicht alles nicht. Es müssen mehr Steuersenkungen kommen. Wir müssen mehr auf Umweltschutz verzichten, ja, okay, dürfen und
aber
so.
Da muss man, fair sein. Das ist einfach, das ist mehr Politik. Dass die Leute sowas fordern, ist normal, ne? Das ja, ist klar. Eigentlich gar keine Nachricht mehr. Aber wirklich von den Zahlen gerechnet geht's unsere nicht so schlecht.
Nein, das ist
also
richtig.
Japan muss da schon eher ein bisschen kämpfen im Moment. Mhm. Ja. Deswegen kann ich auch ihre Ängste etwas verstehen. Ne? Auch wenn mein Mitleid sich in Grenzen hält, ich kann verstehen, warum die da jetzt irgendwie so, ne, da grübeln über die Pläne.
Ja, das definitiv. Aber ich glaube, die Angst ist eigentlich auch unbegründet. Also es ist eigentlich viel wichtiger, dass man die Möglichkeit hat und die Menschen die Möglichkeit gibt, vor schlechten Arbeitsbedingungen, ich sag mal, zu flüchten, in Anführungsstrichen. Überhaupt jetzt hätte ich mal eine Möglichkeit hatten, weil davor hatten sie ja keine.
Ja. Ja. Ich meine, es wäre natürlich nicht so praktisch, wenn sich schon wieder alles auf die Städte konzentrieren würde, ne?
Das wäre jetzt nicht ungewöhnlich.
Nicht ja, ungewöhnlich.
Konzentriert sich ständig alles irgendwie auf die Städte.
Ja, aber ich hätte gern schon die Möglichkeit, den Trend ein kleines bisschen zu beeinflussen da, ne?
Ja, ich glaube nicht, dass sie das nochmal hinkriegen werden.
Oh je, oh je, oh je.
Es ist halt auch wieder so ein Ding, ja, es muss was passieren, aber irgendwie passiert nichts. So, jetzt haben wir aber mal eine gute Nachricht. Denn in der Nähe von Tokio wurden über 200 Millionen Tonnen seltene Metalle gefunden. Wohlgemerkt, seltene Metalle, nicht seltene Erden und so weiter. Es geht nämlich darum, dass man über 200 Millionen Tonnen Manganknollen gefunden hat in 5000 Meter Tiefe. Und die sind reich an Kobalt und Nickel. Und das ist für Japan unglaublich positiv, denn man muss das ja alles importieren, was nicht günstig ist. Und so hat man jetzt erstmal eine eigene Quelle, denn man schätzt, dass allein die Nickelmenge daraus 75 Jahre lang den Bedarf decken wird und die Kobaltmenge könnte für 11 Jahre gedeckt werden.
Hier ist das Problem. Ich will ja nicht unbedingt gleich die ganze Hochzeit mit Regen übergießen, aber... Das
du machst es trotzdem.
Ich mache es trotzdem, ja. Auch in der Nähe von Hawaii, glaube ich, da hat man solche Sachen gefunden.
Ja.
Und da gab es auch Pläne, das zu fördern. Und es hat, egal wie du es Dresden wendest, egal wie du rechnest, egal mit welcher Fördermethode und Abbaumethode du das holen möchtest, der Schaden für diese Umgebung, ne, für das Ökosystem dort wäre enorm. Und das lässt sich hier auch nicht vermeiden. Wenn die das abbauen, dann wird das Ökosystem des Meeresgrundes dort massiv Schaden nehmen und das wird sich auch Auswirkungen auf andere Ökosysteme, die damit zusammenhängen, wie die Fischerei und etc. Vielmehr. Deswegen, ja, das ist super toll, dass ihr da einen Schatz vor der Tür habt, aber wenn ihr ihn ausbuddelt, dann macht ihr viel kaputt.
Trotzdem soll ab 2025 täglich etwa 2500 Tonnen von den Knollen gesammelt werden.
Boah. Meine Güte.
Ja.
Das, ja, ich meine, man kann es wahrscheinlich nicht mal wirklich aufhalten, ne?
Nein, da sind die Dollarzeichen, Yen-Zeichen in den Augen und das wird man nicht aufhalten können.
Ja, da kann man nur noch, aufschreiben, wie die Auswirkungen sich da zeigen, ne? Weil es wird Auswirkungen geben.
Macht schon mal Fotos von dem Gebiet, es wird nicht mehr lange so aussehen.
Ja, ich meine, kann man nicht einfach so machen, ist ja in ziemlicher Tiefe unten auf dem Meeresboden. Aber ja, trotzdem.
Also es wird Auswirkungen haben, wie groß sie sind, das kann ich persönlich jetzt nicht einschätzen. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt.
Ja, ich habe ein Video dazu gesehen, hauptsächlich das Aufwirbeln von dem ganzen Staub unten. Das wird sehr viel machen, weil du musst ja mit solchen Erntemaschinen da drüber fahren über den Boden, um die Sachen einsammeln. Mhm. Und dazu musst du halt sozusagen auch den ganzen Kram absaugen und das wird nach oben gebracht und der ganze Staub, der ganze Sand wird wieder runtergelassen. Und sowohl das Absaugen unten, das Fahren von den Geräten, als auch wieder das Ablassen, das wird riesige Wolken aus Sand und Staub überall da verteilen, was heftige Auswirkungen haben wird auf die Meeresbewohner da. Ne? Plus natürlich, wenn du halt den Boden da alles auffühlst, dann tust du natürlich auch viel zerstören für Meeresbewohner, für Fische und sonst was, die das brauchen da unten, um zu laichen oder sonst was, ne? Mhm. Oder Essen zu suchen. Das wird Mal sehen, wie krass das wird, aber es kann nicht gut sein.
Ja, aber Wirtschaft geht vor, das müssen wir verstehen. Hm. Ne, das ist viel wichtiger als alles andere. Ja, ja. Ja gut, machen wir weiter. Japan hat ja so ein kleines Fable für fliegende Autos entwickelt, weil man sagt halt, fliegende Autos, ja, das ist so die Zukunftstechnologie, das ist der Verkehr der Zukunft, das ist alles wahnsinnig toll. Dementsprechend ist ja auch bald die Expo in Japan, also die Weltausstellung, und da sollen ja dann auch fliegende Autos unterwegs sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die noch dabei sind, aber ich glaube, Voltocopter sind auch dabei, das ist ein deutsches Unternehmen. Und naja, auf jeden Fall wird man da halt eben mit seinen fliegenden Autos durch die Gegend schippern können, ja, naja. Und Japan will die Technologie unbedingt fördern, ist ja wahnsinnig begeistert davon. Also wir werden wahrscheinlich in 20 Jahren überall fliegende Autos in Tokio haben, inklusive ständige Nachrichten von, nein, jetzt bin ich hinten reingefahren, ich bin abgestürzt, verdammt. Es ist für mich jetzt tatsächlich so, also sagen wir so, es hört sich nach extremer Zukunftsutopie an, aber die japanische Regierung hat jetzt beschlossen, dass man die Baukosten für die ersten Vertiports, also sprich Landeplattformen, könnte man die eigentlich auch nennen, aber die Dinger heißen halt Vertiports, für diese Autos subventionieren will, sofern private Unternehmen und lokale Behörden sie gemeinsam bauen. Und dann übernimmt man halt 50% der Baukosten.
Wow, 50% sind nicht wenig, meine Güte.
Ja, also maximal übernimmt man 50 Millionen Yen, das sind umgerechnet 292.129 Euro pro Standort halt. Und ab 2026 sollen dann Richtlinien für den Bau künftiger Vertiports entwickelt werden, die übrigens auch gefördert werden. So, das hört sich jetzt weiter nach Utopie an, aber man ist da halt schon sehr konkret. Es sollen zuerst 4 Standorte ausgewählt werden, und zwar durch ein öffentliches Bewerbungsverfahren, das am 12. Juli bereits starten wird. Das Ding ist, die Technologie ist noch gar nicht so weit, aber zumindest haben wir schon mal die Landeplätze.
Meine wow. Güte. Weißt du, eigentlich bin ich richtig scharf auf diese Technologiethemen. Das echt Problem jetzt? Ist nur, der Zynismus macht sich bei mir immer so breit, weil ich hätte auch sehr, sehr gerne meine Bestellung aus dem Internet mit einer Drohne geliefert bekommen. Aber das hat sich ja auch zerschlagen. Das hat sich irgendwo durchgesetzt.
Naja, ich meine, in den USA wurden die Dinger ständig abgeschossen. Ist irgendwo logisch, dass man das nicht so macht.
Ja.
Nein, also es ist eine interessante Technik, ja. Auch Elektroantrieb und so weiter, das ist natürlich gut für die Umwelt, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn ich so überlege, was heute schon auf den Straßen teilweise für die Idioten unterwegs sind, dann will ich nicht wissen, wie das aussieht, wenn die in der Luft unterwegs sind, weil dann heißt es nicht mehr, upsi, ich bin von der Fahrbahn abgekommen, sondern upsi, ich bin von der Fahrbahn abgekommen und sitze auf einmal in einem Wohnzimmer im dritten, achten Stock oder irgendwie so.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es möglich wäre, wirklich einen Verkehr zu haben mit Privatpersonen. Das geht nur mit Piloten.
Eben, das ist der Punkt. Also ja. Japan sieht darin natürlich gewisse Vorteile. Das ist einmal Taxi natürlich, klar.
Ja.
Und vor allen Dingen auch, um eben abgelegene Inseln zu erreichen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, ja okay, dafür würde das was bringen. Aber so als alltagstaugliches Ding, dass du halt morgens in deinem Flugauto steigst und zur Arbeit gleitest. Nein, also ganz ehrlich, das ist eine tolle Zukunftsvision, aber das ist so eine typische Zukunftsvision, wie man eigentlich in den schlimmsten Sci-Fi-Geschichten so mitbekommt. Das wird, glaube ich, nie passieren. Weil dann hast du irgendwann das Problem, der Himmel ist verstopft, weil einfach ständig Stau da oben ist oder irgendwie so. Nee, nein.
Aber wenn du überlegst, was diese fliegenden Autos ersetzen könnten, dann ist es schon positiv. Ne? Die könnten einige Helikopterfahrten ersetzen, und Helikopter saufen sowas von Sprit und sind nicht gut für die Umwelt. Ne? Also wenn du viele von zum Beispiel so Helikoptern, die für Stauüberwachung oder sonst was hier benutzt werden, durch diese elektrofliegenden Autos ersetzen könntest, durch diese Riesendrohnen, das wäre schon mal gut, ne? Das wäre schon mal
ja, klasse. Natürlich, klar. Also es ist ja nicht die schlechteste Technik der Welt. Ich sage bloß, ich finde irgendwie, die Entwickler übertreiben ein bisschen mit dem, was sie darüber sagen.
Yeah.
Diese Zukunftsvisionen sind einfach, wie gesagt, schlechter Sci-Fi.
Sehr viel Aufregung, es genauso wie über KI und alles. Ne?
Ich bin ja absoluter Sci-Fi-Fan und ich lese ja und höre auch sehr viele Bücher. Ja, ich mag Hörbücher zum Thema. Und jedes Mal, wenn fliegende Autos da so als Universalgefährt auftauchen, dann ist garantierte Geschichte schlecht. Und das ist sie dann tatsächlich übrigens immer. nein, es ist einfach übertrieben. Trotz allem, es ist halt so, dass Japan, dass fliegende Autos seit April 2021 wirklich sehr fördert. Da richtete nämlich das Verkehrsministerium eine Abteilung ein, um die Sicherheitsstandards für diese Autos zu entwickeln. Und das Ministerium will halt eben, dass die Technologie und Systeme sehr schnell etablieren und fliegende Autos sich in sicheren, menschenleeren Gebieten getestet werden können. Das soll halt bald passieren und dann, wie gesagt, in Osaka 2025 werden dann Flugtaxis für die breite Masse eingesetzt. Die werden halt von YAL, von ANA und Jobby Aviation, Skydrive und Marubeni. Ich glaube Skydive. Warte mal, war Skydive nicht das deutsche Unternehmen? Ich muss mal ganz kurz genau gucken.
Ja.
Weil ich weiß, es ist ein deutsches Unternehmen dabei, aber
Auf jeden Fall. Ich wünsche mir, dass das nicht einfach nur so ein kurzlebiger Trend ist. Weil ich könnte schon mal ein kleines bisschen Zukunft gebrauchen, ne? Es muss nicht immer nur bei den Smartphones vorangehen.
Ja, wir sind leider schon blöderweise zu alt und werden das Beamen nicht mehr miterleben. Schade eigentlich. deswegen, also könnten Sie wenigstens damit mal anfangen, ne?
Ja, ja, richtig.
Ich glaube, Skydive ist es ein japanisches Unternehmen? Ist ein japanisches Unternehmen. Upsi. War nicht Voltocopter auch da drin irgendwie involviert? Also die wieder aus. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die waren mal involviert oder irgendwie so in dem Dreh, aber so ganz sicher bin ich mir da mittlerweile auch nicht mehr. Es ist eine interessante Technologie und wir sollten uns langsam mal hier und da vielleicht mal wieder so ein Coup landen, menschheitstechnisch und irgendwas erfinden, was halt die Menschheit wieder ein bisschen voranbringt. Weil aktuell würde ich sagen, machen wir eher Rückschritte. Irgendwann sitzt du wieder auf dem Baum, wenn das so weitergeht. ich find's gut. Warum nicht? Ich würde es auch gerne tatsächlich in Osaka ausprobieren. Blöderweise bin ich bei der Weltausstellung leider nicht dabei. Was einfach schade ist. Ich würde wahnsinnig gerne dahin. Aber dazu haben wir dann nächste Woche auch noch was für euch. Da dann, wie gesagt, wenn mal unser Kollege dabei ist, da enthüllen wir eine Überraschung. Wow.
Reden wir nochmal drüber.
Jo. Genau, da reden wir drüber. So, letztes Thema, dann kommen wir zur Wochenvorschau. Ihr mögt doch bestimmt Honig.
Magst also du ich Honig? Mag Honig.
Ich mag keinen Honig, gebe ich ehrlich zu. Nee. Aber Honig ist auch nicht vegan. Also eigentlich schon oder nicht. Ich weiß es übrigens immer noch nicht, wenn ich ehrlich bin, aber ich mag halt Honig generell nicht. In Kyoto könnt ihr übrigens tatsächlich einen besonderen Honig bekommen, nämlich einen Honig, der auf den Dächern von Kyoto gezüchtet wird.
Das ist klasse. Das musst du mal überlegen, ne? Auf den Dächern einer Großstadt. Und das funktioniert ohne große Probleme, weil die Bienen einfach bereit sind, recht weit zu reisen. Ne? So 2-3 Kilometer fliegen die schon gerne, um ihre Blüten zu finden.
Richtig. Ist natürlich, also diese urban Beekeeping-Projekte gibt es weltweit. Also die gibt es halt auch in zum Beispiel New York. Hier in Deutschland gibt es auch einige tatsächlich. Und das funktioniert hervorragend.
Jo, einwandfrei. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es in bestimmten Ecken von Tokio nicht so einfach wäre. Aber ja, Kyoto ist da noch ein bisschen eine andere Gegend, ne? Weil da läuft ja auch ein Fluss dabei und da ist eine Menge Grün zu finden und das geht schon, ne?
Also es ist halt so, im ersten Projektjahr konnten die Hobbyimker 44 Kilogramm Honig produzieren. Zuletzt war der Ertrag 120 Kilo und das ist echt ordentlich.
Ja.
So,
ja.
Und wo wird's benutzt? Naja, das Ganze wird von einem Hotel betrieben, also nutzt man eben den Honig im eigenen Café und Restaurant.
Das ist natürlich auch eine tolle Werbemachung, ne? Unser eigener Honig, den wir auf unserem Dach machen.
So, und im Sommer geht's dann nämlich los, da wird der Honig auch ganz normal verkauft.
Ja klar, sie scheinen ja wirklich Erfolg zu haben mit der Bienenzucht. Sie mussten sich, ich weiß nicht, wie viel Mühe sie sich gemacht haben, aber anscheinend ist das innerhalb von ein paar Jahren sehr gewachsen. Ne? Sie haben erstmal so ein paar tausend Bienen gekauft, so 15.000, ne? Und mittlerweile sind es 50.000. Also haben sie sich fröhlich vermehrt, denen scheint es gut zu gehen dort.
In Tokio gibt es das übrigens auch, da wird zum Beispiel in den kaiserlichen Gärten im Stadtzentrum Honig gesammelt.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich war in den kaiserlichen Gärten. Tolle Sache.
Ja, die sind toll.
Ja.
Aber total. Gut, so, dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt einfach mal zur Monatsvorschau, weil du hast bestimmt wieder einiges rausgesucht, ne?
Ja, der Juli wird toll. Der wird heiß und er wird interessant. Nicht so viel wie letzten Monat, aber trotzdem.
Entschuldige, einmal muss ich noch dazwischen gehen. Hast du gerade gesagt, heiß ist toll?
Ja, ist es toll?
Du bist doch wahnsinnig, ey.
Baggerseeklima.
Ich sitze hier gerade bei 30 Grad. Komm, mach weiter.
Alles klar. Gut, wir fangen bei den Veranstaltungen an. Das geht los am 6. Juli mit der Frankenmax 2024 Teil 2 in der Meistersingerhalle in Nürnberg. Da kostet die Tageskasse 18 Euro. Online kostet das Ticket 17 Euro. Also wer noch einen Euro sparen will, guckt dann mal auf der Webseite davon, ob es hier noch welche gibt. Dann am 11. Juli fängt was Großes an. Die Japan Expo 2024. Ist zwar nicht in Deutschland, aber das ist ein so riesengroßes Ding, ich muss erwähnen, ne? Die ist in Paris und die geht 4 Tage lang. Und ein Ticket für alle 4 Tage kostet 80 Euro, was vergleichsweise günstig ist, wenn man sich andere Messen bei uns hier in Deutschland anguckt, die so riesig groß sind, wie die Animatic oder so, da kosten 3 Tage schon mehr. Ne?
Oh, die Messe ist wirklich toll. Rate ich jeden mal hinzudampfen.
Ist natürlich nicht so einfach, nach Paris mal kurz zu tuckern, aber wer sich da auf sich nehmen will, der kriegt das geboten, ne?
Ich steige in Köln im Zug und steige in Paris wieder aus.
Ja, nicht jeder wohnt da, wo du bist, ne?
Ja, Gott sei Dank.
Dann, am selben Wochenende, vom 13.07. bis 14.07. ist die COS Day Squared 2024 im Nordwestzentrum in Frankfurt. Da kostet das Wochenendticket 34 Euro. Dann haben wir das Wochenende darauf, vom 19. Juli bis 21. Juli, die Anime-Messe Babelsberg 2024. Die ist auch sehr groß. Die ist in Potsdam in der Großbärenstraße 200. Da kostet das Ticket für das ganze Wochenende 99 Euro. Dann am selben Wochenende, am 20. Juli, die Comic-Mang- und Manga-Convention Oberhausen im Konkurrenzzentrum. Da ist der Eintritt nur 6 Euro, sondern eine kleinere. Und am selben Tag ist das Sommerfest des Japanischen Kulturinstituts in Köln. Dort ist der Eintritt frei.
Und hier mache ich jetzt mal besonders Werbung für. Das ist nämlich wirklich toll. Ich kann euch sehr empfehlen, da mal hinzudampfen. Das macht richtig Spaß. Man trifft saunette Leute. Man hat mal Zeit, das Kulturinstitut sich in Ruhe anzugucken, weil das ist wirklich toll. Wer da noch nie war, müsst ihr unbedingt mal hin. Eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Also ich war im letzten Jahr da. Ich werde auch dieses Jahr wahrscheinlich, ich hoffe, ich schaff's, hinzudampfen. Mhm. Ist auf jeden Fall wirklich sehr empfehlenswert. Das ist halt eine kleine, gemütliche Veranstaltung, ohne viel Hektik und sonst was. Sehr, sehr zu empfehlen.
Ja, ja. Wer zu weit weg wohnt und eher im Süden angesiedelt ist, der hat dann noch am 21. Juli die Gelegenheit, auf das 27. Japanfest in München zu gehen. Das ist da in München am Englischen Garten am Teehaus. Da ist auch der Eintritt frei. Und da findet ihr mehr Informationen über die Deutsch-Japanische Gesellschaft München. Wir haben auch alle Links wieder bei uns im Artikel drin. Könnt ihr also nachschauen. Dann gehen wir zum Fernsehen. Da ist am Donnerstag, den 4. Juli auf Kabel 1 die Sendung Achtung Abzocke, Urlaubsbetrügern auf der Spur, wo es über Japan gibt und die möglichen Fallen, in denen man fallen kann. Das ist eine ganz neue Sendung, die ist frisch von diesem Jahr, also ist interessant. Wird am 7. Juli und am 8. Juli nochmal wiederholt. Dann haben wir am Dienstag, den 11. Juli auf One Terra Kyushu, wo Japans grüner Tee wächst. Ja, über eine der größten Anbaugebiete in Japan, was den grünen Tee angeht. Und diese Wiederholung am 20.07. und 29.07., also es kommt noch zweimal. Dann am Samstag, den 13. Juli, läuft auf Arte Giacomo Puccini Madame Butterfly. Und zwar, das ist eine Oper über eine Geschichte aus Japan. Es ist keine japanische Geschichte, es ist eine der, aus dem Westen, der in Japan diese Geschichte aufgeschnappt hat und dann rübergebracht hat und die ist bekannt geworden. Da gibt es auch einen Film drum und ein Buch. Und sie basiert so gut, wie man das nachforschen kann, sogar auf ein bisschen auf realen Begebenheiten. Es ist eine Tragödie über eine Geisha, die einen amerikanischen Soldaten heiratet und das geht schlecht aus. Dann als letztes im Fernsehprogramm haben wir am 18. Juli auf Phoenix zu Fuß um die Welt Kumamoto Kodo in Japan. Da geht es um einen Pilgerweg in Japan, und zwar um einen älteren Pilgerweg, um das alte Zentrum von Japan, da um die Kii-Halbinsel rum von Osaka zum Ise-Schrein in der Mie-Präfektur. Das ist, ja, das ist mal eine Sache, die man es wert ist, sich anzugucken. Der bekanntere ist wahrscheinlich der, der Richtung Kyoto geht, der Pilgerweg, aber der hier ist auch eine Riesensache.
So, dann gritsche ich jetzt mal rein, denn es gibt ja noch das NHK World Japan Programm. Das ist zwar teilweise auf Englisch, aber lohnt sich auf jeden Fall. Und da ist in diesem Monat der Fokus auf zwei besondere Dokumentationen gelegt. Und zwar einmal geht es um eine dauerhafte Lösung in der Gaza-Krise. Da spricht NHK mit ausgewiesenen Experten. Was aber viel interessanter ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist Missing Family with Dementia. Und dabei dreht sich alles um Demenzkranke in Japan und wie man jene, die von zu Hause fortgelaufen ist, wieder mit ihren Familien zusammenbringen kann. Die Gaza Crisis in Two Deep Interviews läuft am Samstag, den 6. Juli um 2.10 Uhr, 8.10 Uhr, 14.10 Uhr und 20.10 Uhr. Und Ui. Missing Family with Dementia läuft am Sonntag, den 14. Juli. Um 2.10 Uhr, 8.10 Uhr, 14.10 Uhr und 20.10 Uhr. Das Ganze könnt ihr natürlich im Stream anschauen. So, dann geht's halt noch weiter. Es gibt noch die Sendung Discovering Tomorrow's Manga Meisters. Und zwar werden dort 10 Manga-Wookies aus der ganzen Welt, die sich in einer kleinen Stadt im Südwesten versammelt haben, begleitet. Und da geht's halt um das tägliche Wetteifern, Weltklasse-Manga-Zeichner zu werden. Und das läuft am Sonntag, den 21. Juli um 3.10 Uhr. 9.10 Uhr, 15.10 Uhr und 21.10 Uhr. So, und dann gibt es noch Where We Call Home. Das ist ja so Menschen aus aller Welt, die in Japan halt ihre Wurzeln geschlagen haben und die geben halt Einblicke in ihr Leben in Japan, die Schwierigkeiten, mit denen sie in der japanischen Gesellschaft haben und so weiter. So, und das läuft halt jeden Montag um 2.30 Uhr, 7.30 Uhr, 12.30 Uhr, 17.30 Uhr, 23.30 Uhr. Übrigens alles deutscher Zeit.
Oh, wow. Das ist ja alles furchtbar interessant. Verdammt nochmal. Ich habe gedacht, dieses Mal habe ich eine kürzere Monatsvorschau. Da hat der Micha mir gleich richtig tolles Zeugs reingeschmissen hier.
Ja, tut mir leid. Wir kriegen die. Das ist übrigens gemein. Immer wenn wir die Monatsvorschau in Japan, also hier im Podcast haben, da ist die NHK-Presse-News in der Regel noch nicht da. Deswegen, kleiner Tipp: Wir haben die jeden Monat, die Vorschau. Allerdings meistens nur schriftlich bei uns auf der Seite, weil ja, wir haben einfach die Infos da noch nicht.
Alles klar.
So, dann machen wir mal hier weiter. Matze, du darfst.
Ja, ich habe noch Netflix und ein paar Bücher im Angebot. In Netflix läuft ab dem 1. Juli The Rising of the Shield Hero Staffel 1. Da ist Netflix ein bisschen spät dran. Wir haben schon 3 Staffeln von dem Gerät.
Kommt nicht bald die 4.?
Ja, die 4. ist auch in Planung und Arbeit. Dann ab 5. Juli haben wir einen Kinofilm, Der imaginäre Amandas unsichtbarer Freund, was so ein Kinderfilm mit so leicht Ghibli-artigen Stil ist. Und dann am 9. Juli haben wir The Boyfriend Staffel 1, was eine Reality-Dating-Show ist mit gleichgeschlechtlichen Paaren. Nur Jungs. Auch mal eine andere Sache, direkt aus Japan. Am 17. Juli haben wir dann noch die 2. Staffel von Time Patrol Bonn, was eine Neufassung von einer älteren Anime-Science-Fiction-Serie ist, wo es um Zeitreisen geht. Und am 25. Juli läuft dann Tokyo Swindlers Staffel 1. Das geht um eine Betrügerbande, die in Tokio ihre Unwesen treibt, basiert auf einem Roman, der in Japan auch recht erfolgreich ist. Als letztes habe ich was rein, das ist zwar nicht aus Japan, aber das ist interessant. Das heißt Pulang Arav, das ist von den Philippinen und handelt von der Besetzung der Philippinen durch Japan im Zweiten Weltkrieg.
Das ist interessant.
Mhm, deswegen wollte ich es unbedingt auch mit drin haben. Gut, gehen wir noch zu den Büchern. Da haben wir Erscheinungen am 1. Juli ist von Nanako Hanada die einsame Buchhändlerin von Tokio über eine Frau, die nach ihrer Scheidung wieder mit Leuten Kontakt aufnehmen möchte. Und dann geht sie zu einer Dating-App und versucht, die Leute zu begeistern mit Büchern, mit ihrer Leidenschaft. Am 1.7. ebenfalls kommt raus, Bevor die Erinnerung verblasst, von Toshikazu Kawaguchi. Das ist schon der 3. Teil in seiner Reihe. Davor ist in Deutschland schon rausgekommen, Bevor der Kaffee kalt wird. Und ja, das geht um ein magisches Café, das ab und zu mal auftaucht in Japan, in Kyoto. Der 2. Teil hieß, so viel ich weiß, Bevor es für uns zu spät ist. Beziehungsweise, ich glaube, da hast du sogar mehr Sachen noch, für die in Deutschland verhalten. Ich weiß nicht, aber es gibt also eine ganze Menge von ihm. Sehr gut, sehr gut. Dann als letztes habe ich noch ein Fachbuch rausgeholt. Das ist am 17. Juli erscheint von Algernon Bertram Mitford, Das alte Japan, Sagen, Mythen, Märchen und Bräuche beim Anaconda Verlag. Die ISBN-Nummern und sonstige Details findet ihr auch wieder bei uns im Artikel.
Genau. So, Und damit sind wir durch für heute. Wir sind jetzt auch gut durchgegrillt. Wobei ich gar nicht weiß, Marcel, ich hoffe, bei dir ist heute ein bisschen kühler als bei mir.
Ja.
Ach, du ja. Glücklicher.
Es geht. So 26, 27 Grad.
Ich hätte so viel gesagt, das ist gerade bei geschmeidigen 32 Grad. Das wird immer heißer hier in der Bude. Liebe Leute, kühlt euch ab. Obwohl, ich glaube, nächste Woche wird es wieder schlecht. Ja, wie auch immer. Liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wie gesagt, heute ja nur mit uns beiden. Nächste Woche ist Banks auf jeden Fall wieder dabei. Wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken wollt. Nochmal der Hinweis, am Freitag erscheint jeweils unser Anime-Podcast Anime Buster. Da ist dann auch Matze dabei und die Miki. Können wir euch ebenfalls sehr ans Herz legen. Klar, ist von uns, kann ja nur gut sein. Ne? Auch diese Woche übrigens wieder vielen, vielen Dank für alle neuen Abonnenten. Das ist im Moment echt viel. Finden wir absolut super, dass ihr unser Gequatsche mögt. Wir freuen uns sehr darüber. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.